SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sophie Klein. Guten Tag. Gestern Nachmittag kam aus Israel die Nachricht, dass 8 der 33 für einen Austausch vorgesehenen Geiseln aus Israel nach Angaben der Hamas tot sind. Wer sind die Toten und wer die überlebenden Geiseln? Und wie sind die 8 toten Geiseln gestorben? Israel-Korrespondent Julio Segador hat heute Morgen in SWR aktuell gesagt, dass nicht genau klar ist, wer sich unter den lebenden Geiseln befindet. Die Ursache der Tode kann auch nicht genau genannt werden. Allerdings sollen die Leichname der Toten überführt werden, damit die Angehörigen trauern können. Ob der Tod der 8 Geiseln jetzt die Waffenruhe beeinflusst, dazu hat Israel-Korrespondent Julio Segador gesagt:
Da gibt es im Grunde keinen Einfluss, weil man eben schon wusste, dass es tote Geiseln auch geben wird. Und es wird auch in Zukunft, sollte man sich auf weitere Phasen der Waffenruhe einigen, sollte die verlängert werden und mehr Geiseln sollten dann nach Israel zurückkommen, da werden auch Tote darunter sein. Nein, jetzt beginnt am kommenden Dienstag, also genau in einer Woche, beginnt die Diskussion und es beginnen die Verhandlungen, wie die weiteren Phasen dieser Waffenruhe aussehen könnten. Allerdings sind das sehr, sehr schwierige Fragen auf der Agenda. Da geht es um die Zukunft der Hamas. Da geht es auch darum, wie der Wiederaufbau des Gazastreifens aussehen könnte, wer künftig die Zivilverwaltung übernehmen soll. Das sind Fragen, die sehr, sehr umstritten sind, wo man eigentlich gar nicht dran glauben kann, dass es eine Einigung geben wird. Deshalb gehen hier in Israel auch viele davon aus, dass möglicherweise nach dieser ersten Waffenruhe, die ja am vorletzten Sonntag begann und 6 Wochen insgesamt dauert, dass dann der Krieg erneut wieder aufgenommen wird. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die realistisch ist.
Insgesamt werden noch 90 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Die meisten von ihnen sind vor über 1,5 Jahren verschleppt worden. Darunter Kinder, alte und kranke Menschen. Könnte OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, von DeepSeek überholt werden? Diese Frage macht aktuell einige Menschen nervös und beeinflusst den Aktienmarkt. Denn wer in Zukunft eine Rolle in der Computerwelt spielen will, der stürzt sich auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Neben Meta und Google ist das auch dem chinesischen Start-up-Unternehmen DeepSeek nicht entgangen. Die Besonderheit an DeepSeek ist zum einen, dass der Code der KI für jeden einsehbar ist und zum anderen anzeigt, wie sie zu ihrem Ergebnis gekommen ist. In den App-Stores von Android und iOS soll DeepSeek derzeit zu den Anwendungen mit den häufigsten Downloads in den Kategorien Effizienz und Produktivität zählen. Außerdem sollen Analysten sehr stark von den Entwicklungskosten des DeepSeek-Angebots überrascht sein. Denn die Leistung des DeepSeek-Bots soll mit ChatGPT mithalten können, aber nur einen Bruchteil davon kosten. Wir bleiben beim Thema Innovation und Technik. In Berlin geht heute ein Innovationszentrum für künstliche Intelligenz an den Start. Unternehmen sollen sich dort unter anderem beraten lassen können, wie sie KI für sich nutzen können. Die Regierung fördert die Technologie mit mehr als 1,5 Milliarden Euro. Aus Berlin berichtet SWR-Reporter Lothar Lenz.
Der Bund fördert Forschungsinstitute und Hochschulen bei der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig will der Gesetzgeber die Risiken eindämmen. So sollen KI-Algorithmen keine Menschen nach Hautfarbe oder Religion benachteiligen. Musiker oder Autoren fordern eine Stärkung des Urheberrechts gegen den ungebremsten Austausch von Datenbanken.
Heute haben die Tarifverhandlungen zwischen der EVG, der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft und der Deutschen Bahn begonnen. Die Gewerkschaft fordert für die knapp 200.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn mindestens 7,6% mehr Lohn. Gefordert wird auch ein Zuschlag für Schichtarbeitende und eine Bonuszahlung von 500 Euro. Allerdings soll diese Sonderzahlung nur für EVG-Mitglieder gelten. Eine eher ungewöhnliche Forderung, über die wir heute hier in SWR aktuell mit Bahnexperte Christian Böttger gesprochen haben. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Auf die Frage, wie wahrscheinlich die Bahn einer solchen Forderung zustimmen wird, meinte er:
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie hat ja schon mal zugestimmt, dass man jetzt bereits verhandelt. Und das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Die Friedenspflicht läuft noch bis Ende März. Das heißt also, derzeit dürfte die EVG auch gar nicht streiken. Und man will vermutlich, bevor es eben zu Änderungen kommt im Bahnmanagement, möchte man mit dem alten, der EVG sehr geneigten Management eben dann schnell noch eine Vereinbarung treffen. Deswegen halte ich es also für denkbar, dass das Management dort also sehr nachgiebig ist.
Mit Warnstreiks legen Gewerkschaften das laufende Geschäft lahm. Auf dieses Mittel könnte die EVG aber erst Ende März zurückgreifen. Bis dahin gilt die Friedenspflicht. Warum dann jetzt im Januar miteinander gesprochen und verhandelt wird, dazu hat Bahnexperte Christian Böttger heute in SWR aktuell gesagt:
Mit der Bundestagswahl Bundestagswahl Ende Februar werden wir eine neue Bundesregierung bekommen. Und es ist einigermaßen sicher, dass die neue Bundesregierung anfangen wird, tatsächlich bei der Bahn ernsthafte Sanierungsschritte zu unternehmen. Sie wurden bisher angekündigt, aber dann ja eigentlich immer nicht umgesetzt. Und das, was die EVG natürlich fürchtet, und man möchte eben mit dem jetzigen Management, das eben ja mit der EVG seit vielen Jahren verbündet ist, mit diesem alten Management möchte man wohl gerne noch schnell eine Vereinbarung treffen.
Mehr Geld und Urlaub wollen auch Mitarbeitende der Deutschen Post. Deswegen wird da heute gestreikt. Briefe und Pakete können deshalb verspätet bei ihnen ankommen. Letzte Woche am Donnerstag endete die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Deutschen Post und Verdi erfolglos. Die Details von Jörg Sauerwein.
Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis erklärte, man wolle damit zeigen, dass man es ernst meint. Denn in der gescheiterten zweiten Verhandlungsrunde habe es in der vergangenen Woche kaum Bewegung gegeben. Die Gewerkschaft fordert für die rund 170.000 Beschäftigten bei der Post unter anderem 7% mehr Geld. Außerdem soll es 3 zusätzliche Urlaubstage geben, für Verdi-Mitglieder sogar 4. Diese Forderungen hält die Post für nicht finanzierbar. Aus der Bonner Konzernzentrale heißt es, der Spielraum für Lohnerhöhungen sei sehr gering. Denn einerseits sinke die Zahl der beförderten Briefe immer weiter, damit steigen die Kosten. Zum anderen habe man einen großen Investitionsbedarf und es gebe von der Bundesnetzagentur nicht genug Spielraum für die Erhöhung beim Porto. Beim Standardbrief ist das zum Beispiel zwar zu Beginn des Jahres gerade von 85 auf 95 Cent erhöht worden, der Post ist das allerdings zu wenig. Beide Seiten wollen am 12. Februar wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Bis dahin müssen Postkunden vermutlich damit rechnen, dass es auch zu weiteren Warnstreiks kommen könnte.
Fokus Südwest.
Gestreikt wird heute nicht nur bei der Deutschen Post, sondern auch im privaten Omnibusgewerbe und bei städtischen Verkehrsbetrieben.
Verdi fordert 8% mehr Geld. Gleichzeitig sind überall im Land Fahrerinnen und Fahrer im privaten Omnibusgewerbe zum Streik aufgerufen. Schwerpunkte sind der Raum Karlsruhe-Baden-Baden und der Großraum Stuttgart. Die Gewerkschaft will damit vor der dritten Verhandlungsrunde am Freitag den Druck weiter erhöhen. Im privaten Omnibusgewerbe fordert sie 9% mehr Geld.
Jedes sechste Krankenhaus, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, ist zahlungsunfähig. DRK-Präsidentin Hasselfeld sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, von 38 Krankenhäusern seien allein in Rheinland-Pfalz 5 insolvent. Sie kritisierte, dass bei der Krankenhausreform Übergangsregelungen fehlten. Gerade Kliniken von freien, gemeinnützigen Trägern hätten keinen Spielraum, weil sie, anders als Privatbetriebene, nicht so viel Geld zurücklegen dürften. Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland die Krankenhausreform. Umgesetzt wird sie nach und nach. Bis Ende 2026 sollen die Bundesländer ihren Kliniken sogenannte Leistungsgruppen zuweisen. Anschließend soll die Finanzierung der Krankenhäuser schrittweise umgestellt werden. Wir bleiben im Bereich Krankheit. Denn nirgendwo in Deutschland waren letztes Jahr so wenige Menschen krank wie in Baden-Württemberg. Das zeigen die Daten 2 großer Krankenkassen. Nach Angaben der Krankenkasse DRK Gesundheit waren die Versicherten im Jahr 2024 durchschnittlich an 17 Tagen krankgeschrieben. Zum Vergleich, laut Techniker Krankenkasse waren die Menschen deutschlandweit letztes Jahr an rund 19,1 Tagen krankgeschrieben. Laut Analysen der DRK gingen die meisten Fehltage im Jahr 2024 auf Atemwegserkrankungen, psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Probleme wie etwa Rückenschmerzen zurück. Eines ist laut DRK auffällig. Die Mehrheit der Beschäftigten habe für jeden Fehltag eine Krankmeldung. Viele Beschäftigte ließen ärztliche Bescheinigungen ausstellen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden der Arbeit fernbleiben wollen, so DRK-Landeschef Siegfried Euerle.
Und sonst so?
Für User aus den USA wird der Golf von Mexiko ab sofort auf Google Maps als Golf von Amerika angezeigt. Der US-Präsident hatte die Meeresbucht umbenennen lassen. Google hatte auf X geschrieben, dass es für User aus Mexiko aber weiter Golf von Mexiko heißen würde. Und für den Rest der Welt würden ab sofort beide Namen angezeigt. Der Golf von Mexiko grenzt nicht nur an Mexiko, sondern auch an Kuba. Ob die Staatsführung dort beantragen möchte, dass der Golf von Mexiko zusätzlich auch noch als Golf von Kuba auf Google Maps angezeigt werden soll, dafür wurde wohl noch kein Antrag gestellt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.